der Text zusammengehört, aber jetzt werden wir auch zusammen lesen. Aber bevor wir mit dem Text anfangen, möchte ich auch sagen, wir kümmern uns heute nur um die ersten vier Bibelversen von Psalm 23. Teil 2 kommt nachher, aber heute nicht. Man muss auch wissen, Psalm 23, es ist bekannt als der Psalm von dem guten Hirte, aber Vers 5 und 6 haben nichts mit einem Hirte zu tun. Es ist ein Gastgeber. Ja? Deswegen teilen wir das in zwei Teilen, um zu schauen, wie das ganze Text aussieht. Weil das, was da David schreibt, 6 Bibelversen, die ein ganzes Leben umsingeln. Also es ist viel Information da drin, was man schnell liest. Daher werden wir langsam durch den Psalm gehen. Und langsam heißt es nicht bis heute Nachmittag. Nein, es heißt nur mehr davon zu erkennen. Die Psalmen sind mit Absicht geschrieben worden. Zuerst, sie informieren unser Verstand. Also, derjenige, der das schreibt, schreibt etwas, was er mit Gott erlebt hat. Also etwas von Gott wird dargestellt. Es ist nicht alles über Gott, sondern irgendetwas von Gott wird dargestellt. Also es ist Information. Zum Beispiel, ich war nicht da mit David, dass er das schrieb. Aber irgendetwas will David mich informieren. Also es hat etwas mit unserem Verstand zu tun. Aber gleichzeitig werden unsere Emotionen oder Gefühle kultiviert. Jeder ist von etwas geprägt. Zum Beispiel, wenn ich hier sage, Spätzle, werde ich nicht so eine große Freude hier erleben. Aber wenn ich in Stuttgart das Wort Spätzle sage, einige werden ein Salto machen. Es bringt andere Emotionen hervor. Ja. Ich weiß nicht, was sagt man hier im Rheinland? Ich habe keine Ahnung, was diese Dinge sind. Ich habe noch nie gesehen. Aber wenn ich euch sehe, sehe ich irgendwelche Emotionen, die ausgedruckt worden sind. Also es bedeutet für euch etwas. Für mich? Keine Ahnung. Und es ist genauso auch mit dem Psalm. Derjenige, der schreibt, ist in einer anderen Situation, andere Weltanschauungen und andere Prägungen. Also die Gefühle, die wir haben, wenn wir das lesen und die er hatte, als er das geschrieben hat, sind unterschiedlich. Und das müssen wir auch schauen. Und das Ziel der Psalmen ist auch, dass wir lernen, unser Wille zu lenken. Wir treffen Entscheidungen, indem wir unser Wille lenken. Zum Beispiel, du kannst Hunger haben. Da hast du keine Kontrolle. Es wird kommen. Aber du entscheidest zu essen. Und was du essen wirst, was du kochen wirst. Die Situation ist da, aber letztendlich am Ende des Tages, du musst entscheiden. Also deine Wille muss gelenkt werden. Und das ist das Ziel von den Psalmen. Und von Psalm 23 gibt es einiges, die wir zusammen lernen werden, die uns helfen werden, zuerst mehr von Gott zu wissen, zweitens ein bisschen ringen mit unseren Gefühlen und letztens Entscheidungen treffen, die unser Leben in eine gewisse Richtung lenken werden. Und wir fangen an mit das Erste. Und wir lesen zusammen jetzt. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Stimmt das? Zuerst, wie viele von euch haben schon einen Hirte gesehen live? Zweite Frage, wie viele von euch sind dabei gewesen, während der Hirte seine Arbeit gemacht hat, für mehr als einen Tag? Also 2. Okay, dritte Frage. Wie viele von euch waren schon mal im Nahen Osten bei einem Hirte, der seine Schafe hirtet. Vierte Frage, wie viele von euch waren schon mal im 1000 vor Christus mit einem Hirte? Merkt ihr, wie der Distanz sich weiter verbreitet? Also die Emotionen, die wir kennen über Schafe und Hirte im Vergleich zu dem, was David kennt, unterschiedlich. Und dieser Psalm fängt sehr interessant an. Der Herr ist mein Hirte, Yahweh Rohi. Yahweh ist der Name Gottes bezüglich zum Bund. Elohim ist das Wort Gott. Aber Yahweh ist der Bundname. Was Mose fragt, was soll ich sie sagen, wenn ich vor euch stehe? Und sage, ich bin der ich bin, hat dich gesendet. Also der Gott, der mit euch einen Bund schließt. Also wenn David so anfängt, er denkt an den Bund, weil der Hirte für die Leute im Nahosten, nicht nur Nahosten, auch Ägypten und auch Mesopotamien, ist auch der Gedanke von einem König. Der König ist der Hirte des Landes. Aber es ist nicht nur etwas abstrakt, was David hier redet, weil David war selbst ein Hirte, er weiß, was es heißt. Also er kombiniert die zwei Sachen zusammen. Der Herr ist mein Hirte. Also er ist mein König, mit dem ich ein Bund bin. Also er verspricht etwas, das heißt der König, und sein Volk verpflichtet sich zu etwas. Und das macht ein Land aus. Zum Beispiel, in Deutschland gibt es Regeln, die in anderen Ländern nicht gibt. Wenn der Ampel rot ist, was heißt das? Stehen bleiben. Ja, komm nach Kenia. Wenn der Ampel ist rot, bleib stehen. Derjenige, der von hinten kommt, vielleicht die Bremsen sind nicht so fest, wie man sich vorstellt. Also da muss man ständig fahren mit allen Augen auf. Es gibt etwas anderes, was das Leben lenkt. Ich dachte, das ist nur in Kenia, bis ich nach Indien kam. Überraschung. Da muss man ständig hupen. In Deutschland ist Hupen nur, wenn es nötig ist. Ja? Also, du konntest angezeigt werden. In Indien stehen an den LKWs hinten, bitte hupen. Damit sie merken, dass du da hinten bist. Ständig wird gehupt. Also, anders. Das, was David auszeichnet von allen anderen, er ist in einem Bund mit Gott. Das, was uns anders macht, ist, wir sind auch in einem Bund mit Gott. Die Frage ist, wie sieht unser aus und wie sah das von David aus? Was hat Jesus uns versprochen und was sind unsere Verpflichtungen? Also wenn wir reden von der Herr ist mein Hirte, das heißt, er ist derjenige, der mich leitet. Das klingt noch sehr freundlich. Wie wäre es, der ist der Einzige, der über mich herrscht? Es ist schon schwierig, im 21. Jahrhundert sowas anzunehmen. Also der Herr hat Autorität über mein Leben. Ich will selbst die Autorität haben. Aber David schreibt das, weil er weiß, Schafe sind komplett abhängig. Komplett. Sie brauchen eine Hirte. Er merkt, ohne Gott kann er nichts. Er ist komplett rausgelassen an alle Gefahren, die es gibt. Deswegen, wenn er schreibt, der Herr ist mein Hirte, es ist nicht nur irgendwelche Philosophie oder Information. Er redet auch zu seinen Emotionen. Ich brauche Hilfe. Aber der Herr ist meine Hirte. Er ist da. Darum leide ich keinen Mangel. Haben wir alle das zusammen gesagt, ne? Stimmt das? Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, hat David das geschrieben, bevor er König wurde oder als er König war oder kurz bevor er starb? Weil das klingt auch wie eine Zusammenfassung von dem ganzen Leben, aber auch gleichzeitig irgendein Wunsch, was man sich wünscht. Darum leide ich keinen Mangel. Mit 17 wurde er gesalbt. Erst mit 30 wurde er König. Und in diesen 13 Jahren, was hat er alles erlebt? Das Unmögliche. Es klingt sehr romantisch, wenn wir das lesen. Oh, was für ein Abenteuer, bis du selbst in dem Abenteuer drin bist. Du wirst gejagt von der König. Und damals wirst du nicht gejagt, damit du ins Gericht kommst und wir diskutieren, ob du Schuld hast oder nicht. Ist es, wenn der König dich fängt, was passiert? Kopf ab. Saul sieht dich als Feind. Aber du weißt, ich bin der nächste König. Tolle Versprechung. Aber 13 Jahre muss ich abhauen. Eine Geschichte erzählt David. Er war bei den Philistern und dann kam Information zu dem König, ein jüdischer Rebell, der viele Philister getötet hat, ist bei dir, namens David. Und David wusste jetzt, wie jetzt gefährlich. Was hat er getan? Er hat sich wie ein Wahnsinniger verhalten, dass der König sagte, es kann nicht wahr sein. Habe ich nicht genug wahnsinnige Leute bei mir? Lass den gehen. So weit muss er kommen. Oder noch eine Geschichte. Er und seine Leute sind rausgegangen, um Leute zu bekämpfen. Und dann kamen Feinde, haben sie ihre Familien zerstört und die Familien mitgenommen. Und als sie zurückkamen, seine Soldaten waren so bitter mit David, sie waren bereit, ihn zu töten. Darum leide ich keinen Mangel. Wenn ich das alles lese und denke, dann denke ich, es klingt ein bisschen philosophisch. Oder vielleicht jemand, der Zuversicht hat und jemand, der das Ganze sieht, zusammengefasst. Und nicht nur ein Teil vom Leben. Weil mit dem Leben, es gibt Zeiten, wo alles super läuft und es gibt Zeiten, wo man denkt, oh, es kann nicht wahr sein. Darum leide ich keinen Mangel. Lass uns kommen zu unserer Zeit. Wie viele von uns haben Sozialmedien? Hand hoch. Ich mache ganz, ganz hoch. Ja. Ich habe Facebook und Instagram. Sachen wie Snapchat, weiß ich nicht, was das ist. Das ist ein Zeichen für die meisten Jugendlichen, dass ich alt bin. Kennt ihr, was Snapchat ist? Yeah. Du darfst nicht neigen, du hast schon Snapchat. Von hier kann ich mir vorstellen, nee, da hinten, ganz hinten, der hat Snapchat. Okay, wie viele von euch haben TikTok? Ja, nur einer. Das ist ein Zeichen, wir sind alt. Ja. Aber habt ihr schon mal geschaut bei sozialen Medien? Es gibt immer diesen Drang, nach oben zu scrollen. Noch mehr Informationen. Gib mir mehr Informationen. Ich will noch mehr. Ich will noch mehr. Also es ist ein Zeichen, dass im 21. Jahrhundert ist das Wort Zufriedenheit etwas abstrakt. Etwas, was Leute nicht fassen können. Und so sind Sozialmedien gemacht worden, dass der Mensch mehr will. Gib mir doch mehr. Ich bin ein großer Fan von YouTube. Aber was witzig ist bei YouTube ist, wenn du fertig mit diesem Video bist, es gibt eine ganze Liste hier daneben, die genauso so ähnlich sind und du denkst immer, vielleicht noch diese eine. Und 4 Stunden später sagst du, vielleicht noch diese eine. Du kommst nicht da raus. Sie haben Psychologen, die das mit Absicht planen. Wie können wir die Leute komplett abhängig machen von dem Zeug? Und gerade gibt es genug Studien, die zeigen, in der westlichen Kultur, Frauen, Jugendlichen, leiden sehr stark vom Thema sozialen Medien. Die sind sehr unzufrieden mit ihrem Leben. Sehr. Aber vielleicht ist das für uns sehr fern mit sozialen Medien. Aber lass uns ehrlich sein, ist nicht die westliche Kultur eine Konsumgesellschaft? Sammel so viel, wie du kannst. und wer der Nachbar hat noch mehr, dann muss er wissen, dass du auch noch mehr holen kannst. Also, was die westliche Kultur uns ständig lehrt, es reicht doch nicht. Und falls wir das auch nicht glauben, denk mal nach, welche Kultur hat die meisten Schulden? Die reichste Kultur ist die westliche, aber sie haben die meisten Schulden. Eine Kreditkarte nach dem anderen. Du kannst doch mehr leisten. Auch wenn es nicht dein Geld ist. Das ist unsere Situation. Nicht die gleiche wie David. Also wenn wir sagen, darum leide ich keinen Mangel, dann kommt die Frage für uns, wie sieht Zufriedenheit bei uns aus? Denk mal nach. David sagt, weil er mein Hirte ist, meine Zufriedenheit liegt in seine Hände, nicht in dem, was er für mich tut, sondern in seine Hände. Er ist meine Zufriedenheit. Also ich lege alles, was ich habe, in seine Hände. Das heißt, was er mir jetzt geben wird, werde ich zufrieden sein damit. Im Neuen Testament haben wir jemanden, der das Gleiche sagt, von einer der beliebtesten Bibelversen unter alle Christen. Philipper 4, 13, sehr beliebt. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Wer kennt eine andere Version von diesem Vers? Ich kann alles durch den, der mich fähig macht. Aber der Kontext ist komplett anders. Es geht nicht um Prüfungen oder dass man einen Marathon laufen muss. Der Kontext ist, ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Weil Paulus schreibt die Gemeinde in Philippa, weil sie seine Unterstützer waren. Und er schrieb dahin, um sich zu bedanken für die Freundschaft, die er von denen erlebt hat. Und dann stellt er auch gleichzeitig fest, es gab Zeiten, wo ich viel hatte und war sehr dankbar. Aber Zeiten, wo ich wenig hatte und war zufrieden. Aber nicht, weil ich so stark bin, weil ich Paulus bin. Nein. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Genauso die Worte von David anders dargestellt. Anders gesagt, Paulus sagt, der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Dürfen wir weiterlesen? Zusammen? Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt für sich dafür seinen Namen. Oh, selbst wenn Gal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Und dann stellt David jetzt vor, was er erlebt hat oder was er erleben wird. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Anders gesagt, er versorgt mich. Also, die sind nicht in Deutschland. Wenn du die Tür aufmachst, siehst du nur Grün. Ich habe noch nie so viel Grün gesehen wie in Europa. Europa ist grün. Es gibt Wasser ohne Ende. Ich habe gehört, in diesem Sommer gab es Stress, weil es nicht genügend Wasser gab. Und ich habe gedacht, das ist ein Witz. Ich weiß, was es heißt, es gibt nicht genügend Wasser. Also 3 Tage, wo es kein Wasser kommt in dem Ort, wo ihr seid. Man muss Wasser immer sammeln in großen Mengen, falls sowas passiert. Ich habe gelesen, es gibt kein Wasser und ich habe gedacht, ich habe doch heute geduscht, habe zu viel Tee getrunken. Im Supermarkt gibt es genug Sprudelwasser. Dann habe ich verstanden, nicht so viel Wasser, um den Garten zu bewässern. Aber gestern und heute, es hat so viel geregnet, ich habe keinen Bock mehr auf Regen, auch wenn es so lang war, dass es nicht geregnet hat. Es regnet nur. Ich habe noch nie so viel Wasser gesehen wie in Deutschland, wenn ich ehrlich bin. Aber da, wo David das schreibt, ist ein bisschen anders. Doch, es regnet dort. Aber für die Hirte, die wissen, ich muss die Tiere dahin bringen, wo es Gras zu finden ist, was die essen können. Also es ist nicht, dass ich gehe nur mit denen raus an der Wiese und die essen den ganzen Tag. Nein, wir müssen ständig uns bewegen. Und der Schaf sagt, weil dieser Psalm ist geschrieben von dem Sicht eines Schafes, nicht von dem Hirte. Und der Schaf sagt, er bringt mich da, wo ich Essen finden kann und wo ich Wasser finden kann. Weil ohne diese Sachen bin ich tot. Also dem folge ich. Und er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Ich habe diesen Text nicht richtig verstanden, weil ich habe zuerst gedacht an das Geistliche. Dann habe ich eine Auslegung über das Thema gesehen und es ist, im Nahosten gibt es kleine Hügel. Also man geht nicht so runter. Man geht ein bisschen so, um runterzukommen. Und die Schafe folgen dem Hirte, während er diesen Weg, diese Serpentine, da sagt man so, ja, bis dann hab ich kapiert. Das sind die richtigen Wege. Was sind die falschen Wege? Direkt runterzulaufen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Es geht um seine Ehre. Als eine Güterhirte führt er seine Schafe in den richtigen Wegen. Aber gleichzeitig gibt es auch die geistliche Komponente. Er führt mich auf das Leben, was besteht für ewig. Nicht nur für ein paar Tage. Daher folge ich ihm. Auch wenn es toll aussieht oder schlecht aussieht. Weil der Herr bleibt treu zu seinem Namen. Für uns Christen haben wir irgendwann gelernt, den Namen Jesus zu benutzen als eine magische Sprüche. Wenn wir beten, enden wir häufig mit im Namen Jesu. Für die Leute im Nahen Osten, der Verständnis von der Name von einem König, es ist seine Charakter oder wofür er bekannt ist. Wer ist er? Der Gott des Bundes, bleibt er treu zu seinem Bund? Ist er vertrauenswürdig? Wenn man 1. Mose 1 bis 3 lesen würde, die Frage, die die Schlange Adam und Eva stellt, ist er treu zu seinem Namen? Ist er doch gut? Gott macht das, was er tut, weil er treu ist zu wer er ist. Nicht, weil die Schafe toll sind oder süß sind. Felix bestimmt nicht, was Gott machen wird. Gott wird machen, was Gott machen muss. Aber es ist weise für Felix, mit Gott zu sein, damit er da bleibt, wo es Leben zu finden ist. Und David schreibt weiter, selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Das ist auch schwer zu verstehen in unserer Zeit. Der sicherste Ort ist immer auf dem Berg, damals, nicht im Tal. Und das habe ich nicht verstanden, wieso. bis ich verstand, von einem Theologen namens D.E. Carson, stellt dar, wenn die Feinde kommen mit den Streitwagen, wo fahren sie? Im Tal. Die sind nicht dumm zu versuchen, über die Berge zu gehen, funktioniert es auch nicht. Kampfkunst in unserer Zeit ist ein bisschen anders. Wir fliegen. Man muss auch verstehen, Kampfkunst hat sich geändert, weil vor 80 Jahren gab es das Wort Blitzkrieg. Das ging mit Panzers. Jetzt funktioniert das nicht mehr. Jetzt schicken sie Drohnen. Kampfkunst hat sich komplett geändert. Zu dem Zeitpunkt, wo baut man die Festungen? Auf Berge. Aber noch dazu, wo sind die gefährlichen Tiere? Zur Zeit David gab es noch Löwen im Nahosten. Jetzt sind sie dann nicht mehr zu finden. Oder auch Wölfe. Und wo bringt man seine Schafe mit voller Angst hin? Im Tal. Wo das Gefahr ist. Aber David sagt zwei Sachen. Denn du, Herr, bist bei mir. Ich kann mich nicht schützen vor diesen Löwen und Wölfen, aber du bist da. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. David erzählte einmal, bevor er mit Goliath im Kampf kam, ich habe schon Bären und Löwen getötet. Er war kein Jäger, es war kein Hobby. Es war seine Arbeit, die Schafe zu schützen. Also er weiß, worüber er redet. Und wir Christen manchmal vergessen, und ich rede sehr stark von mir gerade, was unsere Gefahr ist und wie stark der Gefahr, der uns umgibt, ist ständig. Paulus schreibt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern die bösen Mächten, die gegen Gott kämpfen. Die 21. Jahrhundert wird genannt in der westlichen Kultur als die postchristliche Zeit. Das heißt, das Christentum hat nichts mehr zu melden. Die Bibel sagt, männlich und weiblich schuf er sie. Wir haben jetzt mehr als 78 Gender. Und wir haben nichts zu melden. Sogar, es wird in der postmoderne Zeit, es gibt keine Wahrheit. Ich überlege mir meine eigene Wahrheit. Aber wie nennt sich Jesus? Ich bin der Wahrheit und das Leben. Er hat nichts zu melden. Er ist einer von den vielen Wegen. Ist das nur alles, was Menschen tun? Nein. Es gibt Mächte, die gegen das Reich Gott kämpfen ständig. Und was sagt der Herr? Nicht ohne mich. Sogar schreibt ein Prophet im Alten Testament, nur durch meinen Geist, nicht durch Macht, nur durch meinen Geist. Ich habe das schon selbst sehr stark erlebt, indem wir missionarische Einsätze geplant haben mit unserer eigenen Weisheit. Alles, was wir tun werden, das und das und das und das und das. Als wir dahin kamen, haben wir gemerkt, keiner braucht alles, was wir geplant haben. Aber, denn du, Herr, bist bei mir. Das haben wir erlebt. Denn er ist bei uns. Und sein Stock und sein Hirtenstab haben uns getröstet. Er hat uns korrigiert und das, was gefährlich war, hat er beseitigt. Es geht nicht nur auch um die Feinde, sondern auch um Disziplin. Der Hebräerbrief schreibt, wenn er uns nicht züchtigt, dann sind wir nicht seine. Wenn man ehrlich mit sich ist und sitzt irgendwann und reflektiert über das Leben, wird man merken, wir sind irgendwie böse. Es ist nicht schwer, am Lenkrad zu sitzen und denken, alle anderen, die am Lenkrad sitzen, sind bescheuerte Idioten. Ist nicht schwer. Die müssen nur etwas tun und das Erste, was kommt, ist nicht, ich segne euch im Namen des Herrn. Nein, es gibt diese Zeichen, was ich auch in Deutschland gelernt habe. Das heißt hier, es gibt ein Vögel im Kopf oder sowas. Es ist so schnell zu greifen, weißt du, es ist nicht viel Muskeln. Es ist ein Finger, ding, ding, ding. Wir brauchen, dass der Herr uns ständig verändert. Daher ist das hier, denn du, Herr, bist bei mir, sehr wichtig. Der Herr hat uns nicht zu sich berufen, damit wir tun können, was wir wollen. Was heißt das für uns? Jesus verspricht in Johannes 10, dass er die Tür ist. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Der sagt noch, ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Hat er auch bewiesen. Was sagt das zu uns? Die letzten Worte Jesu in Matthäus Evangelium. Jesus trat auf sie und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erde gegeben, der ewige König. Sein Reich ist hier. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also bringt alle Menschen, dass sie ein Bündnis mit mir schließen. Nicht mit irgendeiner Gemeinde oder einer religiösen Bewegung, nein, mit Gott selbst. Dass die Treue nur zu mir ist. Und wie sieht das aus? Indem du und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Das ist die Verpflichtung. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Der gute Hirte sagt, unsere Zufriedenheit liegt nur an seiner Gegenwart. Zusammen und dann Ende der Predigt. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Ich hoffe, das wird die Realität in unserem Leben. Gottes Segen.